Heute geht es bei STTV um Struktur, Planbarkeit und auch um mehr Sicherheit im Depot. Mit Anleihen, Laufzeiten-ETF oder Bond-ETF mit einer festen Laufzeit. Matthias Schmidt und ich schauen uns an, wie Bonität, Rating und Rang einer Anleihe deine Rendite und dein Risiko beeinflussen. Warum breit gestreute Renten-ETF oft sinnvoller sind als einzelne Unternehmensanleihen, wie iBonds und ähnliche Produkte mit festen Fälligkeiten helfen können, konkrete Ziele wie Ruhestand, Kreditablösung oder Autokauf auf den Punkt zu planen. Wenn du also wissen willst, wie du Zinsen und mehr Sicherheit in deinem Portfolio verbaust, bist du hier und heute genau richtig. Und apropos Sicherheit. Bevor es losgeht, kommen jetzt noch unsere Risikohinweise. Wie gewohnt vom Chief Economist von Scalable Capital, Christian Wieröl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Intro ist durch, Disclaimer ist durch. Wir sondern euch durch. Wir reden über den Artikel von Matthias Schmidt über die iBonds und dazu zum zweiten Mal heute und zum zweiten Mal für euch hintereinander. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo, Tobias.
Ja, wir wollen über eine der bezeichnungstechnisch, aber auf jeden Fall schönsten Neueinführungen der letzten Jahre reden. Mit den iBonds hat iShares einen richtigen Volltreffer gelandet. Das ist sehr, sehr intuitiv zu verstehen. Sehr, sehr sinnvoll im Portfolioeinsatz, weil man sich eben auf Laufzeiten genau festlegen kann. Und von daher eigentlich ein sehr, sehr schönes Produkt, oder?
Ja, also der Name ist griffig und gut und das Produkt ist genauso griffig, gut, einfach handelbar und es gibt ja richtig gute Einsatzgebiete dafür.
Ja. Aber wir müssen natürlich dann auch nochmal für die Leute, die vergangene Anleihesendungen noch nicht gehört, gesehen haben, die den Artikel jetzt auch nicht gelesen haben, einfach ein bisschen auch weiter vorne anfangen. Und bei Anleihen ist es ja immer so, dass man sich zunächst mal die Frage stellt, was sind eigentlich diese Anleihen, was sind Rentenpapiere, so wie sie ja auch heißen. Und da geht es eben um standardisierte, in Wertpapieren verbriefte Kredite von Organisationen. Und diese Organisationen sind in der Regel Staaten und Unternehmen. Da sind noch so ein paar zwischendurch Ausnahmen auch weg. Aber Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sind eigentlich das Wesentliche, der wesentliche Treibsatz am Anleihemarkt, der sehr, sehr groß ist. Also das Thema Verschuldung und Schuldenaufnahme und Schuldenhandelbarkeit spielt eben eine große Rolle. Und die wichtigsten Unterscheidungskriterien, Matthias, sind so dieses Basisthema Bonität, ergo die Rückzahlungswahrscheinlichkeit, die einer solchen Anleihe innewohnt. Und dazu haben wir dann auch gleich mal eine kleine Grafik aus einem S&P Global Report, den du dir mal aufgehoben hast als was besonders Wichtiges, wo mal auch so ein bisschen darüber gesprochen und geschrieben wird, wie das eigentlich so ist mit diesem Thema Bonität, mit diesem Thema Rating und dann auch über ein Thema, was man dann eben auch mit besprechen muss, nämlich Auszahlwahrscheinlichkeiten beziehungsweise in diesem Fall hier Ausfallhäufigkeiten.
Genau, ich sehe immer wieder, dass Anleger gerade bei einzelnen Anleihen zu lang, nur weil der Coupon hoch ist. Aber dabei ist bei Anleihen genau eben der entscheidende Punkt, auf die Bonität des Schuldners zu achten. Denn nur wenn der auch zahlen kann bei Fälligkeit, habe ich auch die Rendite nachher eingefahren. Und in dieser Übersicht ist man Sinn, also wir haben einmal die Ratings, die wir von Fitch, S&P und von den anderen Ratingagenturen, Moody's zum Beispiel, kennen. Und die sagen aus, also je weiter oben es jetzt ist, also das AAA, das sind dann beste Bonität, das haben nur ein paar wenige Staaten weltweit. Und so geht es immer weiter runter und wird von oben nach unten immer schlechter. Und man nennt so die ersten vier, das ist Investment Grade. Und darunter wird es dann immer schwieriger. Und gerade bei den Einzelanleihen, die häufig von den Anlegern, von den Privatanlegern gespielt werden, weil die Coupons hoch sind, bewegen wir uns aber in deutlich niedrigeren Ratingstufen. Und in dieser Übersicht sehen wir jetzt mal ganz schön, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit ist oder die Gefahr, dass eine Anleihe ausfällt. Und das Ganze nimmt auch erstmal mit der Zeit zu. Also je länger eine Anleihe läuft, desto höher ist natürlich die Gefahr, weil die Ratingagenturen schauen sich die Bilanz heute an, schauen da, was ist an Assets da, was ist an Ertragskraft da, was ist an Eigenkapital da, wie sicher ist diese Anleihe. Und das kann sich natürlich im Laufe der Jahre verschlechtern. Darum sehen wir, dass mit zunehmender Laufzeit dann auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten zunehmen. Und diese Anleihen werden dann nämlich auch immer neu geratet und sinken unter Umständen auch ab, wenn sich die Rückzahlungswahrscheinlichkeit reduziert. Aber wir sehen, dass wir gerade im Bereich B oder ja dann auch bei CC wird es noch extremer, dass dann wirklich schon deutliche Ausfallwahrscheinlichkeiten festzustellen sind. Also bei einer Doppel-B, da sind am Anfang noch, ich glaube, ein Jahr 0,59, dann wird es 1,84, bei drei Jahren schon 3%. Ja, das ist schon heftig. Dazu muss man aber auch sagen, Ausfall heißt bei Anleihen nicht immer Totalausfall. Das heißt, es gibt ja nachher, wenn es zu einer Umschuldung kommt oder zu einer Insolvenz kommt, häufig noch eine Quote. Das heißt also, es heißt nicht automatisch, dass alles weg ist, aber dass zumindest mal der Zins oder der Mehrzins dann häufig oder Mehrertrag, den man hatte, weg ist und dass dann auch vom Nominalkapital am Ende häufig noch was fehlt. Und deshalb ist es wichtig, sich ganz genau die Bilanz anzuschauen. Ich sage immer wieder, wenn ihr in Einzelanleihen investieren wollt, dann müsst ihr verdammt gut in der Bilanzanalyse sein. Alles andere ist Glücksspiel. Weil wenn ihr Anleihen kauft, also zumindest mal, wenn wir im Bereich der niedrigen Bonitäten sind, wenn jemand von einem großen, soliden internationalen Konzern, der im Investment-Grade-Bereich ist, eine Anleihe kauft, alles okay. Aber ich habe eben erlebt in den letzten Monaten und Jahren, dass sehr viele Anleger dann auf hohe Renditen, ich sage jetzt mal eine Air Baltic, die dann 13% Coupon oder was haben, und die sagen, ja, die Linie kenne ich, die ist doch solide und so weiter, kaufe ich die Anleihe. Aber ich habe
ja immer mit der Bilanz beschäftigt. Gelandet und so.
Ja, genau, richtig. Solche Aussagen kommen dann. Ja, die fliegt doch, ich kenne doch, die Leute sind nett dort und sie kommt immer wieder runter. Aber der Punkt ist, wenn du die Bilanz anschaust, dann wird es dir einfach nur schlecht. Ja, negatives Eigenkapital und solche Geschichten. Deshalb, wer in Einzelanleihen investiert, muss sich ganz, ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigen, nämlich die Rendite wird bei Einzelanleihen bei Unternehmensanleihen am Ende darüber erzielt, dass sie nicht ausfällt, dass tatsächlich gezahlt wird. Wie gut du es managst, dass du eben nicht die faulen Eier in einem Korb quasi erwischt.
Ja, also wichtig ist in der Tat, dass man das Geld einfach am Ende der Laufzeit zurückbezahlt bekommt. Und wenn das geschehen ist, dann hat sich das Ganze gelohnt. Aber schon bei einem BBB-Rating sieht man ja bei 10 Jahren, ja, dadurch, dass da diese 2,99 stehen, Prozent repräsentiert das ja. 2,99% der Anleihen hatten da also im Zeitraum von 81 bis 2022 dann eben ein Problem. Um das so zu bezeichnen, wie Matthias es eben bezeichnet hat, nämlich als ein nicht zwingend 100%iger Ausfall, aber zumindest, dass da ein Kreditereignis ist. Und von daher muss man eben da einfach auch berücksichtigen, dass das natürlich mehr Renditen erforderlich macht. Und man muss sich eben auch anschauen, in wen investiert man. Bonität wird ja immer dann auch von dem entsprechenden Schuldner benötigt. Und da können mitunter ganz tolle Namen dastehen, aber auch da macht euch immer auch die Mühe, nochmal zu gucken, welche Einheit ist denn hier gemeint? Ist es dann wirklich dieses große, leuchtende Institut oder ist es eventuell eine genau für diese Schuldenbedienung eingerichtete Tochtergesellschaft, die möglicherweise auch ohne eine Haftungsübernahme mal daherkommen kann? Also da lauern an verschiedenen Stellen diverse Risiken. Und gerade wenn ich mir im Moment so anschaue oder anlese, was da im Kreditmarkt so unterwegs ist, im Zuge von Finanzierungen, von Refinanzierungen, im AI-Bereich für den Erwerb von irgendwelchen Sachen, da ist es eben so, dass im Moment auch von den großen Gesellschaften kleine Einheiten gegründet werden und die sind dann für die Kredite zuständig. Und wenn es irgendwann mal richtig schief gehen sollte, wenn sich also bei Firmen wie Nvidia oder anderen, insbesondere den Kunden von Nvidia, Situationen so wiederholen sollten, wie sie um die Jahrtausendwende mal stattgefunden hat, dann wird man auch ganz schnell sehen, dass bestimmte Kredite und damit bestimmte Anleihen vielleicht auch gar nicht bedient werden. Und so eine Situation gab eben um den Jahrtausendwechsel und eben auch zur Finanzkrise, zur Immobilienkrise in den USA.
Deshalb wichtig, wer in einzelne Anleihen investiert von Unternehmen, der sollte immer den Prospekt checken und verstehen. Es ist wichtig. Alles andere geht eben Richtung Glücksspiel teilweise. Und deshalb gibt ja auch die Möglichkeit, an ETFs zu machen. Das ist eine andere Geschichte. Da sind die Rating oder die Spanne, in der er investiert wird, angegeben. Und da hat man natürlich auch über Diversifikation deutlich niedrige Risiken. Aber bei den einzelnen Anleihen, Einzelanleiheninvestments, sehe ich wahnsinnig die Gefahr, dass viele Privatanleger die nächsten Jahre massiv enttäuscht werden, weil sie an der falschen Ecke schauen, weil sie nur nach der Rendite schauen, weil sie nicht verstehen, welche Risiken sie sich eingekauft haben. Und deshalb der ganz klare Appell, wenn ihr in dem Bereich was machen wollt, schaut euch diese Sachen wirklich im Detail an. Und das geht nur, indem ihr den Prospekt anschaut, indem er, wie Tobias schon gesagt hat, ganz genau versteht, wer haftet, wer ist im Prinzip euer Schuldner, von dem ihr nachher das Geld bekommt. Und das ist elementar wichtig.
Und da sind wir noch gar nicht fertig, denn wir kommen jetzt noch zu einem zweiten Thema, was in die Bonität und den Emittenten so ein bisschen reinspielt, nämlich wenn das Geld jetzt von dem Emittenten quasi aufgenommen wurde, dadurch, dass ihr diese Anleihe mit anderen tausenden Anlegern gekauft habt, ist immer noch die Frage, an welcher Stelle werdet ihr eigentlich in einem Insolvenzfall berücksichtigt? Und da sind wir jetzt beim Thema des Ranges, welchen Rang ihr als Schuldner für das jeweilige Unternehmen dann eigentlich habt.
Ich meine, da gibt es ja ganz bekannt sind sogenannte Nachranganleihen. Nachranganleihen sind der Name sagt es ja schon, ihr seid im Rang nachgestellt und zwar hinter den normalen Anleihen. Und Nachranganleihen werden häufig von Firmen ausgegeben, die in Schwierigkeiten sind und die nicht neues Eigenkapital ausgeben wollen. Und Nachranganleihen sind ja häufig eine Art Eigenkapitalersatz, also haben eine Eigenkapitalfunktion, sind so eine Mischgeschichte. Die bieten dann relativ hohe Coupons, aber wenn die Firma dann ins Schlingern kommt, dann werden die normalen Anleihen noch mit einer Quote häufig bedient, aber die Nachranganleihen ist dann ein Totalverlust da. Auch da ganz wichtig eben wissen, worein man investiert.
Ja, und bei diesem Rang ist es ja so, das machen Firmen, die, wie Matthias gesagt hat, die ein bisschen in Schwierigkeiten sind, aber das machen auch total seriöse Unternehmen, die aber mit ihrer Verschuldungsgeschichte oder auch ihrem Eigenkapital einfach ein paar Themen haben und da Sachen ausjustieren. Also das können auch bonitätsmäßig sehr gute Unternehmen sein, aber auch bei bonitätsmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt X sehr guten Unternehmen, heißt es ja dummerweise nicht, dass die zum Zeitpunkt Y immer noch über diese Qualität verfügen und das muss dann eben zumindest mit berücksichtigt werden. Das heißt, ihr müsst dann schon wissen, seid ihr da wirklich in der ersten Linie der Schuldner, wo ihr dann auch von einer ersten Massequote dann berücksichtigt werdet in einem beispielsweise Insolvenzfall oder seid ihr da eben in der zweiten, oder auch dritten Reihe, denn da gibt es eben dann verschiedene Abstufungen und da solltet ihr euch über die jeweiligen Risiken im Klaren sein. Genauso wie übrigens noch über eine Sache, die wir auch noch besprechen müssen, das wäre beispielsweise die Währung. Denn es kann ja sein, dass ein Unternehmen wie Mercedes mal der Meinung ist, sie wollen eine bestimmte Anleihe gar nicht in Euro, auch wenn sie hier zu Hause sind, denominieren, sondern im US-Dollar, weil sie beispielsweise auch bestimmte Sachen ganz gerne in US-Dollar abrechnen wollen würden, weil sie Geschäft in den USA haben, wo sie dann gar nicht umtauschen müssen, sondern direkt dann eben auch die Dollars, die sie bekommen, nutzen können, um Kredite, die sie für Werke, die sie jetzt ja in den USA dann möglicherweise auch ausbauen, umbauen, neu bauen, wie auch immer, damit sie die vernünftig zurückzahlen können. Also Währung auch noch, Matthias, eine Komponente, die wichtig zu beachten ist.
Wobei bei der Währung muss man immer sagen, Chance und Risiko. Ja, also das sind immer zwei Sachen, aber vielleicht auch da noch ein Zusammenhang. Ist es häufig so, wenn ihr in einer Währung einen hohen Coupon bekommt, dann ist es häufig auch tendenziell so, dass es einen Grund dafür gibt und dass es eher Richtung Währungsabwertung geht. Jetzt kommen natürlich manche ganz schlaue drauf und sagen, ich sichere mir in einem Land den hohen Coupon und mache dagegen eine Währungssicherung. Aber das ist in den Kosten der Währungssicherung erhalten. Also da könnt ihr keinen sicheren Schnitt machen und keinen Free Lunch euch holen, sonst würden es auch schon andere machen. Und das, was du im Übrigen gerade angesprochen hast, hat zum Beispiel Warren Buffett gemacht. Der hat ja in Japan in Aktien investiert und er hat das Geld sich in Yen geholt, weil er eben die Währungsschwankung rausnehmen wollte. Ja, und so machen es Unternehmen auch. Wenn ich in einem Land ein Investment tätigen will, dann passt es auch dazu, eben sich passend in der Währung zu verschulden, um damit Währungsrisiken für das Gesamtunternehmen oder für das Gesamtprojekt im Prinzip ein Stück weit rauszunehmen.
Und er hat es ja dann auch deswegen gemacht, weil zur damaligen Zeit, als er diese Investments getätigt hat und dann auch die Verschuldung eingegangen ist, die Zinsen noch auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau waren. Und von daher hat er das eben dann auch ausgenutzt mit der Bonität, die eine Berkshire natürlich mit reinbringen kann beim Thema. Also für das Geld sind wir ja auf jeden Fall gut, aber ihr wollt doch auch da dieses Geschäft mit uns machen. So, da ist dann eben so, dass das geklappt hat. Also da gibt's viele Möglichkeiten und eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, und das bringt uns jetzt noch nicht zu den I-Bonds, aber es bringt ihn uns zumindest ein gewisses Stück näher, weil wir über ein Thema noch reden müssen, was eben auch wichtig ist bei Anleihen und was einen ganz wichtigen Einfluss dann auch auf Preise und auch auf ja den Coupon, die Zinsen selber, die Anleihe aufhört, ist die Laufzeit. Für wie lange wird das Geld eigentlich vom Unternehmen, vom Staat benötigt? Also beim Staat eigentlich unendlich, aber er begibt ja trotzdem unterschiedliche Anleihen, so im Bereich 5 Jahre oder im Bereich 10 Jahre oder wie Olaf Scholz, ein grandios schlechter Finanzminister, dann in der Zeit der Negativzinsen im 2- und 3-Jahres-Bereich, weil es damals sogar möglich war, mit diesen Anleihen, die emittiert wurden, einen sofortigen Gewinn, das klingt obskur, war aber so, im Staatshaushalt einzufahren und er leider nicht die historisch einmalige Gunst der Stunde genutzt hat, um Deutschland sehr lange zu rekordniedrigen Zinsen beziehungsweise manchmal ja auch dem Thema einer Aufpassprämie für Gelder von Anleger zu verschulden. Diese Chance hat er leider verstreichen lassen, aber es geht eben auch bei einem Kredit darum, wie lang ist die Laufzeit, und das ist bei Anleihen eben auch ein wichtiges Thema, was dann insbesondere auch auf das Thema Preis einer solchen Anleihe eine Auswirkung hat. Denn ich hatte ja zum Start schon gesagt, Anleihen sind standardisierte, das betrifft dann immer den Nennwert, in Wertpapieren verbriefte Kredite. So, und da kommt ja jetzt die nächste Besonderheit von Anleihen mit rein, dass diese Kredite dann nicht etwa in der Währungseinheit notieren, sondern um sie dann schnell vergleichbar zu machen, notieren sie in Prozenten, wo dann eben ausgedrückt wird, wie viel Prozent dieser Verschuldung ist diese Anleihe denn im Moment wert. Und dafür ein ganz, ganz wichtiger treibender Faktor, und zwar in beide Richtungen, ist eben die Laufzeit und ein sich veränderndes Zinsniveau. Denn da kann es dann richtig zur Sache gehen, Matthias. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Genau, das Wichtige ist, wir haben, wenn wir eine Anleihe kaufen, wenn sie ausgegeben wird, wird es häufig um den Nominalwert, meistens 100 Euro oder 1000 Euro ausgegeben, also um 100%. Und es wird ein Coupon, ein Zinscoupon festgelegt, der eben regelmäßig gezahlt wird. Es wird auch festgelegt, wie oft das er gezahlt wird. Und der ist aber in der Regel fix. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Eine Anleihe wird begeben zu 100 auf 10 Jahre Laufzeit und es wird jährlich ein Zins von 3% gezahlt. Also für 100 Euro nominal bekommt man dann jedes Jahr 3 Euro Zinsen und am Ende der 10 Jahre bekommt man diese 100 Euro dann zurück. Also hat man die Möglichkeit, in Summe 30 Euro an Zinsen einzunehmen und die 100 Euro am Ende wieder zurückzubekommen. Wenn sich jetzt die Renditen am Kapitalmarkt verändern und andere Unternehmen beispielsweise für eine Anleihe mit gleicher Laufzeit und bei gleicher Bonität jetzt 4% pro Jahr bieten, dann wird diese Anleihe mit 3% ja unattraktiver, weil die 3 Euro pro 100 Euro gibt es ja weiterhin jedes Jahr. Und das führt dazu, dass der Kurs, der täglich für diese Anleihe festgestellt wird, dann sinkt. Also dann kommt es während der Laufzeit zu sinkenden Kursen bei den bestehenden Anleihen. Und der Kurs sinkt so weit, bis die Rendite, wenn man dann bei 95 kauft zum Beispiel, bis dann die Rendite, weil da hat man ja gekauft mit 95, bekommt diese 3 Euro jedes Jahr an Zins und man hat ja die Chance für 95 gekauft und man löst sie am Ende für 100 ein, also diese 5 Euro Wertzuwachs, den man noch hat. Wenn das beides, also die Couponzahlung und der Wertzuwachs, das Ganze dann berechnet in der Rendite bis Fälligkeit, wenn die dann, die geht dann auch auf die 4%, wenn andere Anleihen von vergleichbarer Bonität eben mit 4% Coupon neu zu 100 rausgegeben werden. Deshalb bei steigenden Renditen am Kapitalmarkt sinken die Kurse von Anleihen und es ist so, dass die Kurse von Anleihen, je länger die Laufzeit ist, umso stärker auf Zinsänderungen reagieren. Also gerade bei extrem langen Laufzeiten wirken sich steigende Renditen dann eben sehr stark auf die Kurse aus. Umgedreht natürlich, wenn das Niveau, das Zinsniveau, das Renditeniveau am Kapitalmarkt sinkt und neue Anleihen, die ausgegeben werden, nur noch mit 2% Coupon pro Jahr ausgegeben werden, dann steigt gleichzeitig der Kurs unserer originär mal mit 3% mit einem Coupon von 3% ausgebenden Anleihe auch im Wert. Also wir haben im Prinzip einen Einfluss auf oder das Renditeniveau am Kapitalmarkt hat einen Einfluss auf den Kurs der Anleihe, genauso wie die Laufzeit den Einfluss hat. Also je länger die Laufzeit, desto stärker reagiert im Prinzip der Kurs auf Renditeänderung.
Und das sind eben die Sachen, die bei einer Anleihe sehr, sehr wichtig sind. Wenn ihr während der Laufzeit einer solchen Anleihe überhaupt nicht auf die Idee kommt zu verkaufen, einfach wisst, ist euch egal, dann ist auch das, was wir jetzt eben an Risiken, bis auf die Währung, so gesagt haben, verhältnismäßig egal. Nehmen wir an, ihr habt eine Anleihe von einem Unternehmen, wo sich die Bonität nicht ändert, wo ihr in Euro das Ganze aufgenommen habt und wo ihr eben gesagt bekommen habt von dem Unternehmen, wir zahlen euch bis Laufzeitende jedes Jahr 4% Zinsen, dann Bonität entsprechend vorausgesetzt, wird genau das passieren und ihr braucht euch da um nichts zu kümmern. Ihr braucht euch auch nicht zu ärgern, wenn nach einem Jahr die Zinsen auf 5% gestiegen sind oder darüber, naja, wahrscheinlich freut ihr euch schon, wenn die Zinsen auf 3% gesunken sind, weil eure Anleihe dann auch zwischenzeitlich noch an Wertzuwachs hat, der sich auch immer ganz positiv so auf die Psyche auswirkt. Aber es macht euch nicht aus. Also in dem Moment, wenn ihr bis zur Fälligkeit haltet und die Bonität gleich bleibt, dann könnt ihr genau das erwarten, was bei der Anleihe eben auch verbrieft ist. Anders sieht es eben aus, wenn ihr während der Zeit auf einmal in die Situation kommt, dass ihr das Geld braucht. Also ihr habt keine Ahnung, 20.000 Euro in eine Anleihe gepackt und dummerweise gibt es eine kleine Havarie in eurer Küche und ihr müsst nun eine neue Spülmaschine, einen neuen Kühlschrank und eine neue Waschmaschine kaufen und braucht dafür jetzt aus irgendwelchen Gründen 5.000 Euro, dann könnt ihr 5.000 Euro diese Anleiheposition verkaufen, aber seid da eben den aktuellen Gegebenheiten am Kapitalmarkt unterlegen und ausgesetzt. Unterlegen seid ihr nicht, aber ihr seid ihm ausgesetzt und das ist eben ein Risiko, was ihr habt. Und das ist eben etwas, wo wir jetzt immer noch nicht bei den iBonds angekommen sind, weil ihr im Zweifelsfall genau diese Situation da auch habt, aber ihr zumindest eine Sache nicht habt, die wir nämlich am Anfang gesagt haben, dass ihr euch mit den Unternehmen genau auseinandersetzen sollt. Denn das, was wir euch jetzt auch an einem Suchtool, Just ETF in dem Fall, zeigen, ist, wie man eigentlich auf diese Renten-ETF-Geschichte eigentlich blicken kann. Und dazu blenden wir die Seite dann eben auch mal direkt ein, wie man sowas machen kann. Und wie ihr es bei einer Kochsendung gewohnt seid, habe ich es auch hier schon mal so weit vorbereitet, dass ich in der Suche von Just ETF schon mal eingegeben habe, dass wir uns nur im Anleihebereich bewegen wollen. Und da könnt ihr dann sehen oder als Podcast-Hörende von mir gesagt bekommen, dass da in dieser Datenbank 863 ETFs enthalten sind. So, erstmal eine ganze Menge, die dann auch in verschiedene Regionen unterteilt werden können. Also entweder weltweit investierende ETF oder welche, die im Asien-Pazifik-Raum investieren, Emerging Markets, Europa und nochmal Welt. Wodurch sich jetzt Welt-ETFs und alle Regionen-ETFs unterscheiden, also alle Regionen zusammengenommen. Okay. Ist spontan eigentlich nicht so klar. Hast du eine Erklärung dafür, was alle Regionen sind? Ich klicke da jetzt mal drauf.
Umfasst quasi alle Regionen. Also wenn ein ETF nur Asien macht, dann ist er bei alle Regionen drin. Aber ein Welt-ETF hat, der darf von sich aus überall investieren. So verstehe ich das jetzt. Also ein Welt-ETF darf in USA, in Asien, in Südafrika, in Europa, sonst irgendwo investieren. Und alle Regionen deckt quasi alle Regionen ab. Also kann auch jemand ein ETF drunter sein, der dann wahrscheinlich nur in Australien oder nur in Asien investiert.
Ich lasse es einfach mal so stehen, weil es für den weiteren Verlauf hier auch nicht wichtig ist. Denn das meiste, was man hier wahrscheinlich macht, ist, dass man sich beispielsweise mal mit einem Land beschäftigt und dann sagt, ich möchte ganz gerne beispielsweise in einen in deutsche Anleihen investierenden ETF investieren oder in einen USA-ETF oder man eben in der Tat sagt, ich will das Ganze weltweit haben. Bevor wir in diese Richtung überhaupt gehen, deklinieren jetzt nur durch, dass das mit dabei ist, was wir vorhin gesagt haben, nämlich das Thema Währungen, dass dann auch das Thema mit dabei ist, was wir eben auch erwähnt haben, das Thema Laufzeiten, sehr, sehr wichtig. Und hier auch nochmal mit dabei das Thema Rentenart, also was für eine Art von Anleihen sind es dann eben, inflationsgeschützte beispielsweise, Pfandbriefe, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, diese beiden sind die stärksten Fraktionen und auch Wandelanleihen. Wir fangen hier aber erstmal an in dieser Übersicht mit den nach Fondsgröße sortierten ETF und da ist der zweitgrößte, weil der erste ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen langweilig, der größte ist der iShares US Dollar Treasury Bond bis ein Jahr alte ETF. Also da sind Anleihen drin, die von 0 bis ein Jahr Laufzeit gehen. Das ist jetzt für das Beispiel, was wir auch mit dem Laufzeitrisiko hier mal verdeutlichen wollen, nicht so ganz optimal. Aber der iShares Core Euro Corporate Bond ETF, der ist ganz spannend. Denn erstens ist er 10,4 Milliarden Euro schwer. Also das ist dann schon mal ein Schwergewicht. Dann existiert dieser ETF seit dem 6. März 2009, hat also auch eine wirklich schöne lange Historie, enthält 3.979 Positionen, was auch heftig ist und zeichnet sich dann auch noch dadurch aus, dass er, bei Anleihefonds ist es einigermaßen üblich, dass die günstiger sind, 0,09% pro Jahr an Kosten für Anlegende verursacht, dafür, dass sie dann eben ein Wertpapierportfolio haben, was den sogenannten Bloomberg Europe Corporate Bond Index nachbildet. Und der hat dann eben Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen, Versorgern, Finanzunternehmen, die eben in Euro aufgelegt sind. Und wenn wir uns da mal in die Zusammensetzung hineinklicken, dann ist es eben so, dass wir bei den Ländern sehen, dass da eben nicht nur Frankreich der oder das Land ist, was an erster Stelle steht, sondern direkt dahinter dann eben auch die USA gleich mit dabei sind, die 15,24% der hier in das Portfolio gekommenen Unternehmensanleihen ausmacht. Und das ist dann eben genau so eine Geschichte, dass es auch amerikanische Unternehmen wie Microsoft, wie Apple, wie Alphabet gibt, die Anleihen begeben und die dann mit drin sind. Und wir brauchen jetzt nicht die weiteren Länder hier vorzulesen. Das ist klar, eine Sektorallokation gibt es jetzt hier auf Just ETF nicht. Da ist dann einfach mal wieder auch der Blick auf die Website von iShares etwas, was man machen kann, wo man sich nämlich vergegenwärtigen kann, was beispielsweise die höchstgewichteten Emittenten im Portfolio dieses Anleihe-ETF sind und was denn die ja da auch höchstgewichteten Positionen sind, wo zum Beispiel eine UBS-Anleihe mit 15 Millionen Euro die größte Position darstellt, was dann eben auch nochmal deutlich macht, wie breit diversifiziert hier dieses 10 Milliarden Euro Vermögen ist. Und an vierter Stelle, an dritter Stelle, vierter Stelle haben wir alles amerikanische Unternehmen, zweimal Anheuser-Busch und dann eben auch JP Morgan, die mit Anleihen dabei sind und die haben sie dann eben in Euro denominiert. Dann gucken wir hier aber nochmal eine Sache an, die wir uns hier eben wirklich vergegenwärtigen sollten. Wir schauen uns nämlich den gesamten Entwicklungsprozess im Chart einfach mal an. Hier werden die Ausschüttungen angerechnet, sodass wir hier sehen, wie hat sich eigentlich das Gesamtinvestment entwickelt seit Auflage dieses ETFs. Also in der Spitze ist es um 80% gestiegen. Und wenn ich sage, in der Spitze ist es um 80% gestiegen, dann wird vielleicht schon mal deutlich, da muss wohl irgendwas passiert sein. Und es ist eben so, dass ich in der Vorbereitung dann schon gesehen habe, dass der Peak, also der Höhepunkt, den dieser ETF da bei seiner Wertentwicklung erzielt hat, so im August des Jahres 2021 war. Und im August 2021 hat noch keiner das erahnt, was sich im Jahr 2022 so zutragen sollte. Das war das Annus Horribilis der 60-40-Strategie, weil im Jahr 2022 nicht nur die Aktienmärkte stark gefallen sind, sondern auch Zinsen gestiegen sind. Und da hatten wir genau diese Situation, dass deutlich steigende Zinsen, auch im Euroraum, dazu geführt haben, dass die mit Restlaufzeiten versehenen Anleihen an Wert verloren haben, weil eben neu begebene Anleihen attraktiver waren und in der Gesamtrendite müssen die schon emittierten Anleihen eben, wie Matthias schon ausgeführt hat, trotzdem das gleiche Ergebnis einbringen. Und das kann nur dadurch gelingen, dass der Preis der im Bestand befindlichen Anleihen eben fallen muss, zurückgenommen wird. Und das geschah vom 5.8.2021, da müsste so irgendwie der Höhepunkt gewesen sein, fiel das Ganze dann innerhalb von 14 Monaten in dem Oktober 2022 um 17%. Und da sind die Ausschüttungen ja schon mit angerechnet. Also in diesem Jahr musste richtig was ausgehalten werden und damit noch nicht genug. Denn wenn wir jetzt hier weiter die Entwicklung nachvollziehen, dann sehen wir, dass dieser ETF noch nicht wieder bei seinem All-Time-High angekommen ist und damit mehr als 4 Jahre nach seinem erreichten Höhepunkt immer noch, na, so wahrscheinlich eine halbe Jahresrendite, unter diesem damals erreichten Höhepunkt liegt.
Und das ist nominal. Du musst ja rechnen, was in den 4 Jahren das Kapital noch an Kaufkraft verloren hat, weil ja die Inflation auch höher war in der Zeit.
Ja, wir hatten in der Zeit in der Tat dann mal wieder richtige Inflation, nachdem die Inflation quasi offiziell so mit dem 31.12.2019 beerdigt worden ist, hat sie dann in den frühen 20ern einfach mal das Leben eines Untoten geführt und hat gesagt, nee, ich bin noch da und ich kann auch ganz anders als in den letzten Jahren und hat da in der Tat mal ordentlich zugeschlagen. Also hier sehen wir dann eben mal, was so passieren kann bei einem Anleiheinvestment, was insbesondere eine Sache hat. Wir sind hier ja festgelegt investiert. Wir sagen ja hier, dass wir in europäische Unternehmen investieren wollen und wir wollen dann natürlich auch weiter ganz grundsätzlich in europäischen Unternehmen investiert sein. Und das hat zur Folge, dass, und das ist kein Vorwurf an iShares oder an wen auch immer, vollkommen egal, das hat zur Folge, dass man bei der Fondsgesellschaft darauf achtet, dass die Zusammensetzung ungefähr auf dem Level bleibt, auf dem sie eben dann war und auf dem sie sein soll. Und dabei achtet die Fondsgesellschaft dann eben darauf, dass eine bestimmte Restlaufzeit so im Mittel gleich bleibt. Und das sind hier eben 5,14 Jahre. Das ist die Laufzeit, die die Anleihen im Portfolio haben. Und das schwankt immer ein bisschen, aber die kriegen das relativ gut austariert, dass hier eben mittelfristig laufende Anleihen so laufen. Und da ist es dann immer noch mal sinnvoll, sich genau eben dieses Risiko zu vergegenwärtigen, dass auch Anleihen oder ein Anleiheportfolio, muss man korrekterweise sagen, ein Anleiheportfolio mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren ein ordentliches Risiko hat. Denn in dem Moment wird ja darauf geachtet, dass diese Laufzeit gleich bleibt. Von daher, ja, wird in diesem einen Jahr zwar ein Teil des Portfolios neu allokiert, nämlich ungefähr 20%, aber mit den anderen Wertpapieren hat man eben voll die Teilnahme und ist dann eben an diesem Wertrückgang hier mit dabei gewesen. Also von daher muss hier einfach klar sein, dass man bezogen auf die Laufzeit zum einen das Risiko hat, auf die ausstehende Laufzeit der Anleihen, aber eben nicht sagen kann, weil ich jetzt hier ein Anleiheportfolio habe mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren, dass ich in 5 Jahren dann eben auf jeden Fall bei 100% angekommen bin. Das kann eben auch anders laufen und wir sehen, dass es hier anders gelaufen ist und der eigentliche Vorteil ist dann eben bei einer fixierten Laufzeit und jetzt kommen wir den iBonds immer näher, ist es eben so, dass ich am Ende der Laufzeit A, die 100% zurückbekomme, B, meine Ausschüttung bekommen habe und damit dann in der Gesamtbilanz auf jeden Fall ins Plus gelaufen bin, weil eben sich mit weiter voranschreitender Zeit eben auch die Laufzeit meines Anleiheportfolios reduziert. Und das ist dann quasi die Überleitung in die iBonds, die wir uns hier mal ein bisschen genauer angucken wollen. Wobei, Matthias, wir müssen ja eine Sache sagen. So. Und dazu gehen wir dann eben wieder in die Suche von Just ETF rein, finden bei Rentenstrategie ganz intuitiv Fälligkeitsanleihen und stellen folgende Sache fest, erfunden haben es nicht die Kollegen von iShares, denn wenn man hier mal nach Auflagedatum sortiert, dann sieht man, dass am 22.09.2010 ein wirklich ganz besonderes Produkt imitiert wurde von DWS als X-Trackers Target 2 Maturity September 2029 Italy and Spain Government Bond Usage ETF und so weiter. Also da sind schon so ein paar Vokabeln drin, die einen richtig aufhorchen lassen. Hier geht es um ein Anleiheportfolio, was festhalten im Jahr 2010 zum Höhepunkt der europäischen Finanzkrise. Naja, ich weiß gar nicht, ob es der Höhepunkt war. Kann auch sein, dass der Höhepunkt noch ein bisschen später war. Das werden wir gleich nochmal sehen. Aber auf jeden Fall mit 2 Schuldnern, die damals nicht so unbedingt im Zentrum der positiven Berichterstattung standen, Italien und Spanien aufgelegt wurden und das hier verpackt wurde mit der Aussage September 29, darum geht's. Dieser ETF hat gerade mal 12 Positionen, wo wir hier auch mal reingucken können, was sich dahinter eigentlich so alles verbirgt. Also hier sieht man dann relativ schnell, hier ist die eine, hier ist ein paar spanische Anleihen, hier ein paar italienische Anleihen. Länder sind es ja dann sowieso nur zwei, deswegen macht man sich auch gar nicht an dieser Stelle die Mühe, das entsprechend aufzugliedern. Aber spannend ist es natürlich schon, was da eigentlich passiert ist. Und hier können wir jetzt mal gucken, dass bei diesem ETF es beispielsweise so ist, dass der dann von dem schon angesprochenen schlimmsten Tag, wie ist es der 6.8., eben eine Negativperformance an den Tag gelegt hat, die dann im Übrigen bis in den Bereich Oktober 23 angehalten hat, wo nämlich dieses Portfolio, wenn man es am 6.8.21 gekauft hätte, um 21% inklusive erhaltener Auszahlung an Wert verloren hat, während der dem gegenübergestellte und hier schon besprochene iShares Corporate Bond ETF zu diesem Zeitpunkt nur 13,5% im Minus lag. Aber eigentlich so richtig interessant wird es ja neben dieser Entwicklung auch dadurch, dass wir hier auch auf eine Gesamtlaufzeit gehen können. Und hier können wir auch mal den anderen ETF wegmachen. Und wir sehen eben, dass der Höhepunkt der europäischen Finanzkrise ganz offensichtlich so im Bereich März, April 2011 gelegen hat. Da notierten diese Anleihen nämlich im Minus und haben seitdem einen sehr, sehr ordentlichen Ritt gemacht. Naja, zumindest eine ganze Zeit lang, nämlich bis ins Jahr 2020 im Grunde genommen hinein. Da gab es eine längere Seitwärtsbewegung und dann hat man eben auch das Jahr 2022 voll negativ mitgenommen, so wie wir es schon bei dem anderen besprochen hatten. Also hier haben wir zwar ein älteres Produkt, aber wir haben noch nicht so das Thema, was wir hier eigentlich erreichen wollten, nämlich eine gewisse andere Form der Sicherheit mit reinzubringen. Aber jetzt muss man auch mal ganz deutlich sagen, Sicherheit hat bei dem Produkt ganz offensichtlich nicht an erster Stelle gestanden. Sonst würden da nicht Italien und Spanien als Emittenten drin stehen. Der Fonds ist mittlerweile auch nur noch 11 Millionen groß. Also ich weiß nicht, wie groß der mal war. Aber hier eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, mal auch auf diese Fälligkeiten zu gehen. Also wirklich auch auf einen Zeitraum, wo man sagt, nach dem Motto, die damals 20 Jahre laufenden Anleihen, die hat man dann eben genommen, verpackt und hier mit reingepackt und dann eben investierbar gemacht, für wen auch immer das damals eine gute Idee erschien. Und mittlerweile ist es ja zumindest so, dass man damit auf die Gesamtlaufzeit kein Geld verloren hat, wenn auch hier ebenfalls die Situation so ist, dass man die seit August 2021 aufgetretenen Verluste noch nicht wieder ausgeglichen hat. So, aber Matthias, wir wollen ja eigentlich auf kürzere Laufzeiten hin. Hier war ja nur die Anekdote, dass es eben nicht die Kollegen von iShares erfunden haben, sondern in der Tat eben Xtrackers zum ersten Mal in einer ETF-Form damit aufkam. Denn die Älteren, so wie wir es sind, wir erinnern uns natürlich dann auch in den 90ern daran, dass es solche mit Fälligkeiten versehene Fonds auch damals schon gab.
Genau, Laufzeitenfonds waren in den 1990ern, gerade so vor der Euro-Einführung, richtig beliebt, auch Länder Italien und Spanien und Co. Vor allem, ich sage mal, aus Vertriebsgesichtspunkten war das ja interessant. Du machst für 3-4 Jahre so einen Laufzeiten-ETF, Laufzeitenfonds, hast einen Ausgabeaufschlag noch kassiert und nach 4 Jahren kommt der Anleger zurück und hat Geld neu anzulegen. Und ja, in der Hoffnung, dass er auch gut gefahren ist damit, magst du dann als aus Vertriebssicht dann gleich das nächste Geschäft. Ja, deshalb waren die eigentlich in der Zeit immer sehr beliebt, weil sie einfach direkt ein positives Folgegeschäft nach ein paar Jahren gebracht haben, wo man nochmal einen Ausgabeaufschlag nehmen konnte.
Genau, und jetzt ist es eben so, dass es, wenn wir jetzt hier mal in diesem Bereich nicht mehr nach Datum sortieren, sondern vielleicht einfach mal sortieren, was ist denn im Moment ein wirklich erfolgreiches Produkt, dass wir da auf einen ETF stoßen, nämlich den iShares iBonds December 2028, wo eben wieder Unternehmensanleihen drin sind. Hier 1,25 Milliarden Euro investiert zu einer TER von 0,12%. Und das ist eben dieser ETF, der auch bei der Zusammensetzung jetzt wieder so ist, dass da entsprechend Positionen drin sind, wo auch hier die 10 größten Positionen ja mehr Prozente einnehmen als beim Corporate Bond ETF. Da war dieser Anteil eben deutlich niedriger und lag nur in der Zusammensetzung bei 0,85%. Aber dennoch ist es hier so, dass wir einen ETF haben, der im Dezember 2028 komplett fällig wird und dann eben auch das Portfolio bis dorthin mit immer sich weiter verkürzenden Laufzeiten einhergehen wird. Das heißt, wenn es zu keinen großartigen Veränderungen am Zinsmarkt kommt, dann wird der ab jetzt vermutlich ein bisschen schwächer laufen als der Corporate Bond ETF. Wenn es aber zu Zinssteigerungen kommt, dann, und der Preis der Anleihen deswegen ja wieder ein bisschen runtergeht, dann wird er besser laufen als der iShares Corporate Bond ETF, denn die dort enthaltenen Anleihen haben ja wieder diese durchschnittliche Laufzeit von 5 Jahren und würden auf eine solche Geschichte negativ reagieren. Was euch, wenn ihr das Geld in 2028 zum Beispiel für die Ablösung eines Immobiliendarlehens benötigt, dann eben egal sein kann. Also genau für so eine feststehenden Fälligkeiten, wenn ihr einen Kreditvertrag ablöst oder wenn ihr wisst, da kommt eine größere Investition auf euch zu oder ihr wollt da eine größere Investition tätigen, sind solche Laufzeit-ETFs eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ihr euch da dann darauf verlassen könnt, dass diese Anleihen entsprechend zurückgezahlt werden zu ihrem Nennwert und das Kursrisiko per Laufzeitende ja nicht existent ist. Die Bonität spielt eben eine Rolle.
Genau, ihr habt eine relativ hohe Kalkulationssicherheit im Vergleich zum Anleihenfonds, der eben immer wieder das Laufzeitenspektrum fix hält. Und das ist eben der große Vorteil. Und was man damit zum Beispiel machen kann, ist sich Laufzeitentreppen aufbauen. Also gerade für Anleger, die Richtung Ruhestand gehen, ist das sehr interessant. Also Fälligkeitstreppen sich aufbauen und zwar hergehen. Und ihr wisst, ihr braucht im Jahr 2027 Summe X, 2028, 2029, 2030, möchtet ihr von eurem Geld immer eine gewisse Summe zum Beispiel im Rentenalter als Zuschuss für Lebenshaltungskosten haben, dann könnt ihr heute einen Betrag gestaffelt in diese Laufzeiten-ETFs anlegen, immer gestaffelt mit den Fälligkeiten und ihr bekommt dann relativ, also mit einer Sicherheit, vor allem wenn ihr dann auch Staatsanleihen-ETFs nehmt, aber auch bei den Corporate Bond reden wir, wenn die jetzt, ich sag mal, 2,5-3% Rendite haben, da könnt ihr relativ sicher rechnen. Da geht vielleicht mal, wenn es Ausfälle gibt, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4% irgendwo weg. Aber geht nichts Dramatisches weg, weil ihr ja breit gestreut seid. Damit könnt ihr mit einer hohen Verlässlichkeit planen, wann euch Geld zufließt. Und gerade für den Bereich, was ihr im eher sicheren Assets fürs Alter anlegt, weil es nur noch ein paar Jahre sind, bis ihr das Geld braucht, lässt sich da wunderschön eben eine Fälligkeitstreppe aufbauen. Umgedreht ist es für euch auch interessant, diese Fälligkeits-ETFs zu nehmen, wenn ihr ein klares Sparziel habt. Also wenn ihr in 3, in 4 Jahren ein Auto kaufen wollt, ein Immobiliendarlehen abzuzahlen habt, dann könnt ihr den entsprechenden Laufzeiten-ETF nehmen. Und das Interessante ist, dass es häufig Sparpläne darauf gibt. Also ihr könnt quasi ganz gezielt, ihr wisst, wie viel ihr reinzahlen müsst, ihr könnt ganz gezielt mit einem Sparplan eben eine gewünschte Summe in so einem Laufzeiten-ETF aufbauen. Und auch für alle, die gern Einzelanleihen in fremden Währungen macht, ist es eine ganz interessante Alternative. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel gerne Anleihen in US-Dollar kauft, dann habt ihr das Problem bei Einzelanleihen, dass ihr, wenn ihr nicht ein Dollarkonto habt, immer in die Währung rein und raus müsst. Der Vorteil von den Laufzeiten-ETFs ist, die jetzt zum Beispiel auf Dollaranleihen gehen, dass sie dennoch in Euro notiert werden. Das ist also die Möglichkeit, als Alternative zu einer einzelnen US-Staatsanleihe einen entsprechenden Laufzeiten-ETF auf US-Staatsanleihen zu nehmen und ihr spart euch dann die Kosten für den Währungswechsel.
Und dass man das Ganze relativ umfangreich dann auch machen kann, zeigt sich dann auch auf der Website von iShares, wo hier mal ein bisschen nach Datum sortiert, so ganz einwandfrei funktioniert sie eben nicht. Zum Beispiel die iBonds für 2029 im Corporate-Bereich auf Euro stehen, wo man eben ein Produkt thesaurierend nehmen kann, das andere ausschüttend. Auch da bleibt es euch überlassen, was für euch das Interessantere ist. Und dann gibt es eben 2029, 30, 31, 32, also je nachdem, wo ihr eine solche Fälligkeit habt. Hier endet es jetzt erstmal 34. Hier sind dann auch die etwas jüngeren Produkte, zum Beispiel ein im Dezember 25 fertig werdendes Produkt, also eine ganz, ganz kurze Restlaufzeit nur noch. Und also hier gibt es ein ordentliches Angebot, zumindest mit Fälligkeiten ins Jahr 2034 hinein. So, und ausgehend von dieser Liste kann man dann ja mal in einen ETF speziell reingucken. Wir haben hier den iShares iBonds Dezember 2026 gewählt, hier in der thesaurierenden Variante, aus dem wir im Moment auch an Informationen sofort sehen, dass die Rendite im Jahr 2025 bei 2,66% bisher gelegen hat und bezogen auf die Fälligkeit dann im Jahr 2026 bei 2,3% liegen wird. Und das geschieht dadurch, dass Anleihen im Jahr 2026 vom 01.01. bis zum 15.12.2026 fällig werden. Wenn die dann für euch fällig werden, wird das Geld natürlich dann auch wieder zum entsprechenden Geldmarktzins geparkt. Also da geht an der Stelle nichts verloren. Und am 31.12.26, wenn ihr da die Fondsanteile haltet, dann werden sie zum 01. Januar 2027 zurückgenommen und ihr haltet euer Geld zurück. Und hier ist schon mal der kleine Zusatz noch mit bei. Wenn alle Anleihen, in die der Fonds investiert ist, voraussichtlich fällig geworden sind, also da wird schon zumindest so ein bisschen durch die Formulierung auch deutlich, auch dabei kann es natürlich in der Theorie immer zu Verwerfungen kommen. Also es gibt Ende 26 eine große europäische Finanzkrise, die wir im Moment noch nicht erahnen, aber auch unseren Regierungen ist eine ganze Menge zuzutrauen. Wer weiß, was bis dahin passiert. Und dann kann es auch da zu Verzögerungen kommen. Aber so unter Normalbedingungen, Matthias, sollte ich mich eigentlich auf dann nochmal 2,3% mehr Ende 26, Anfang 27 einstellen können und dann eben die Zahlung, die dann ansteht, auch leisten können.
Genau, und ist etwa so ein 0,5% mehr, als man mit Staatsanleihen kriegen würde. Klar, kann sein, dass, aber wir haben ja gesehen, am Anfang hatten wir die Bonitätstabelle gehabt, dass da die Ausfall in den kurzen Laufzeiten und im Investment-Grade-Bereich die Ausfallquoten doch extrem niedrig sind. Also es ist eine recht verlässliche Geschichte, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit eben dann in einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr den aktuellen Wert plus diese 2,3% drauf bekommt.
Und auch hier erhaltet ihr dann eben eine Sektorübersicht, also 35% kommen aus dem Bankenbereich und bei der geografischen Anordnung ist es mal wieder so, dass die Vereinigten Staaten stark mit dabei sind, hier sogar der stärkste Schuldner sind, also die amerikanischen Unternehmen, die stärksten Schuldner in diesem Portfolio sind. Fälligkeit kann es nicht mehr überraschen, dass ein paar noch über ein Jahr Laufzeit haben, liegt einfach daran, wir nehmen diese Sendung am 01.12. auf und naja, bis zum 15. ist ja noch ein bisschen was und erst dann sind diese Papiere auch in dem Einjahresbereich. Und bei der Qualität, weil wir gerade wieder dieses Thema Investment Grade hatten, die unterschiedlichen 10,55% sind Double A, 46,4% Single A und 42,5% sind eben Triple B geratet. Und damit sind wir eben in diesem Tabellenblatt, wo wir in den Jahren 1981 bis 2022 in diesen Bereichen bei einjähriger Restlaufzeit bei Double A 0,02% Ausfälle gezählt haben, im Single-A-Bereich 0,05 und im Triple-B 0,14. Also in der Tat, das, was Matthias eben schon gesagt hat, können wir hier auch noch bestätigen, daraus lässt sich eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit ablesen, dass es hier zu Komplikationen gibt. Aber hey, Risiko ist eben auch hier immer und überall. Und dafür kriegt eben zumindest einen gegenüber den von Matthias auch schon angesprochenen Staatsanleihen leicht höheren Zinssatz. Aber wer weiß, Matthias, vielleicht ist ja auch das Risiko, was man mit Staatsanleihen hat, in einem Jahr das höhere. Das wissen wir ja heute auch noch nicht.
Ja, ich meine aber, wenn die Renditen hochgehen, dann gehen sie bei allen hoch. Und Unternehmen werden meistens einen Aufschlag haben. Aber auch da, ja, wir müssen uns klar sein, Staatsanleihen sind auch nicht ohne Risiken. Und ja, wir wissen nicht, was passiert, was in den nächsten Jahren passiert, wie das ganze Problem gelöst wird. Das sind natürlich einige Staaten lange Zeit etwas sehr über ihren Verhältnissen Schulden aufgenommen haben.
Ja, das haben sie getan, das tun sie auch weiterhin und irgendwann können sie es dann nicht mehr tun und vielleicht erleben wir es mit. Man weiß nicht so richtig, also unter wirtschaftshistorischer Sicht würde ich mir es ja wünschen, aber unter ganz praktischer, in dem ganz praktischen Gesichtspunkt der Lebensqualität wünsche ich mir sowas nicht. Und wie ihr die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass sowas geschieht, einschätzt, können wir ja zu einem späteren Zeitpunkt mal besprechen. Es gibt ja im Moment schon so ein paar Sachen, die auch durchaus ein Risiko für Sozialsysteme und für Volkswirtschaften dastehen. Wenn man das ganze Thema AI-Entwicklung mal mit einer hohen Konsequenz und einer gewissen Radikalität, die Märkte dann ja mitunter haben, auch weiterdenkt. Also von daher, auch das gehört dann zu einer strategischen Portfolioentscheidung mit dazu. Ob Staats- oder Unternehmensanleihen oder Anleihen überhaupt euer Portfolio ergänzen oder bereichern sollen, ganz wie ihr das seht. Matthias, haben wir aus deiner Sicht irgendwas vergessen?
Ich denke, das haben wir relativ umfassend hier behandelt, hoffe ich doch. Und ich freue mich auf eure Kommentare und eure Fragen, was zum Thema Anleihen noch gibt. Also ab unten in die Kommentare rein, diskutiert mit uns.
Genau. Fragen sind da hochgradig willkommen und dann machen wir im Zweifelsfall auch nochmal ein Update mit den Fragen. Immer daran denken, wenn ihr eine Frage besonders gut findet, die vielleicht auf eine Auslassung oder noch eine Ergänzung in dem Bereich hinweist, dann lasst uns mit einem Daumen nach oben auch gerne wissen, dass ihr diese Frage gut und wichtig findet. Das ist dann eben auch etwas, was wir gerne nochmal aufnehmen. Ja, und ansonsten sind wir damit durch. Ich sage danke, Matthias, für die zweite Ausgabe, jetzt am heutigen Tag und hintereinander. Und euch wie immer, bleibt gesund, investiert und bleibt weiterhin mit dabei. Tschüss aus Berlin, tschüss von Echtgeld TV und Matthias Schmidt.